Bevor ich zum Wort komme, zur Fortsetzung des Seminars, ich möchte einfach einige von euch ermutigen, die ihr vielleicht noch ein bisschen mit angezogener Handbremse fahrt. Ich möchte euch ermutigen, wirklich tiefer zu gehen in Gott und mehr zu suchen von ihm. Es gibt dieses wunderbare Wort im Englischen, wofür es im Deutschen überhaupt keine adäquate Übersetzung gibt. We press into God. Ich weiß gar nicht, das kann man gar nicht auf Deutsch ausdrücken. Ja? Aber das ist gemeint, diese Haltung. Wir gehen rein, wir gehen tiefer, wir suchen, wir haben diesen Geist, der nicht da stehen bleibt, wo er jetzt ist, sondern der tiefer und tiefer geht und der tiefere Begegnung mit Gott sucht. Und ich habe so empfunden, da sind vielleicht zwei, vielleicht mehr, aber zwei habe ich so konkret wahrgenommen, Hindernisse für diese Aktion. Und das eine mag sein, der eine oder andere ist irgendwie irritiert und blockiert und in einer Vorsichtshaltung, weil er aus evangelikalen Quellen etwas gehört hat von der mystischen Atmosphäre, die Charismatiker so erzeugen. Und besonders markant ist das Merkmal, dass es da immer Wiederholungen gibt. Und es soll alles ganz gefährlich sein und soll alles ganz schlimm sein und davor muss man sich hüten. Alles, auch die Lehre unserer evangelikalen Brüder, prüfen wir am Worte Gottes. Und Gott ermutigt uns sehr, sehr, sehr deutlich mit vielen, vielen Worten, dass wir ihn anbeten sollen im Geist und in der Wahrheit. Und das heißt so, wie sein Wort es sagt. Und da steht nirgendwo, sei reserviert und sei vorsichtig, bewahre dich selbst und hüte dich davor, dass du nicht von Gott überwältigt wirst. Nirgendwo haben wir solche Warnungen, sondern ganz im Gegenteil. Wir sollen uns freuen, wir sollen jubeln, wir sollen ihn ehren, wir sollen ihn erheben, wir sollen Wahrheit über ihn sprechen und was er über sich sagt, was er über uns sagt. Und was die Wiederholungen angeht, hast du gelesen im Worte Gottes, da waren sie in der Krise und die Feinde in Übermacht kamen gegen sie und Gott hat ihnen gesagt, geht voran und die Sänger vorne weg. Und sie hatten bestimmt einige Kilometer zu marschieren. Und was taten sie? Der Herr ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Der Herr ist freundlich, seine Güte währet ewiglich. Das haben die nicht bestimmt nur dreimal gesagt, sondern vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde lang. Und niemand hat gedacht, ja, aber Vorsicht, das sind Wiederholungen, die könnten irgendwie gefährlich sein. Als wenn Wiederholungen in sich eine Gefahr bedeuten würden. Ja? Dasselbe Prinzip wendet auch der Feind an. Denk mal Apostelgeschichte 19 oder 20, der Aufstand dieser Götzenanbeter von dieser Diana, als Paulus dort mit dem Evangelium durchbrach und das ganze Ding in Gefahr war zusammenzubrechen, was dann tatsächlich auch zusammengebrochen ist. Durch das Evangelium ist der Diana-Kult zusammengebrochen in Ephesus, das ist historischer Fakt. Aber bevor das passierte, war dieser Geist in riesiger Angst und hat die Massen mobilisiert. Und was haben die getan? 2 Stunden lang haben die eins geschrien, groß ist die Diana von Ephesus. 2 Stunden lang. Warum? Weil sie verstanden haben, durch Proklamation in Einheit werden geistliche Kräfte freigesetzt. Und da haben sie gesagt, oh, wir müssen aufpassen, die Evangelikalen haben uns gewarnt, vor zu viel Wiederholung könnte gefährlich sein. Niemand hat an solchen Blödsinn gedacht. Warum wollen wir diese Dinge im Hinterkopf haben? Alle Lehren müssen geprüft werden am Worte Gottes. Und wenn das Wort Gottes sagt, wir sollen ihn suchen, damit wir ihn tastend fühlen, dann fordert es uns auf, wirklich hineinzugehen in diesen Bereich des Geistes und Gott zu erleben. Und warum muss man das mit so bösen, verdächtigen Worten wie mystische Atmosphäre benennen? Warum kann man nicht sagen, eine Atmosphäre der Freiheit, der Frische, der Klarheit, der Ermutigung, des Segens? Warum kann man das nicht nennen, wie es wirklich ist? Warum muss man das so verdächtigen? Mystisch, das klingt ja gleich irgendwie total okkult und vorsichtig, da kommen gleich die bösen Mächte und überwältigen uns und so weiter. Ihr Lieben, solange wir auf der Grundlage des Wortes Gottes Gott so anbeten, wie er geboten hat, dass wir ihn anbeten sollen, ist keinerlei Gefahr am Horizont. Und dann müssen wir nicht Angst haben und nicht wir schützen uns selber, sondern Gott ist unser Schutz und wir gehen in diese Dinge hinein. Wir gehen hinein in den Bereich des Geistes und über ist die Bibel voll davon, dass man emotionale Erfahrungen mit ihm machen kann und mit ihm machen soll. Der Punkt ist, wir suchen nicht Emotionen, wir suchen ihn. Aber je mehr wir ihn suchen, in unvermeidbarer Weise werden wir auch emotionale Erfahrungen machen im Heiligen Geist. Und das will Gott. Das ist seine Sehnsucht. Er will, dass wir seine Liebe spüren, dass wir frei sind von allem Druck und von aller Bedrückung, von aller Verzagtheit und von aller Halbherzigkeit, dass wir frei sind, ihn wirklich zu genießen. Weil das ist, was wir tun werden in aller Ewigkeit, die Herrlichkeit Gottes anschauen und ihn genießen. So bitte, wenn dich das betrifft, wenn du da so eine gewisse Prägung hast, irgendwie nimm das Wort Gottes und brich diese alten Vorsicht, Vorsicht, die alle keine Substanz haben, die nur in Vorsicht bestehen. Es könnte gefährlich sein. Aber was daran gefährlich ist, zu tun, was die Bibel sagt, das erklärt niemand von diesen lieben Brüdern. Sondern einfach nur Vorsicht. Es geht uns nicht um Emotionen, es geht uns um Gott. Aber Gott ist so überaus kostbar und köstlich und herrlich. Und wir können und wir sollen uns an seiner Herrlichkeit laben. Und wir sollen überwältigt werden von seiner Schönheit, von seiner Größe, von seiner Klarheit, von seiner Lieblichkeit. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Bestimmung. So wen das betrifft, bitte geh da ins Wort und brich diese Vorsichtzeichen im Hinterkopf. Brich die alle nieder mit dem Wort Gottes. Ich tue nichts anderes als das, was die Bibel sagt. Und Gott ist mit mir und Gott wird mich segnen. Vielleicht ein zweiter Hindernisgrund ist, dass du sagst, ja wunderbar, das ist, ich spüre, hier ist eine Atmosphäre, hier ist etwas Kostbares und Wichtiges. Aber weißt du, zu Hause, wenn ich alleine bin in meiner Gemeinde, da ist das alles ganz anders. Und ich habe Angst, wenn ich von dieser Höhe irgendwie wieder runterkomme und dann komme ich wieder zurück in meine Niederungen. Also will ich lieber nicht zu viel nehmen von dem, weil sonst ist der Kontrast so groß. Was für eine törichte Einstellung. Stell dir vor, du lebst auf einem sehr einfachen Level, so Erbsensuppe und so, ja. Und dann wirst du eingeladen in ein köstliches Restaurant. Und der dich eingeladen hat, sagt, bitte kümmere dich nicht um die Preise, wähle aus, was dir gefällt und labe dich an allen Kostbarkeiten. Sagst du dann, ja, aber ich will jetzt nicht zu viel Kostbares irgendwie naschen, weil zurück muss ich wieder zu meiner Erbsensuppe. Sag, hey, jetzt bin ich hier und der Tisch ist gedeckt und ich nehme, was mir hier angeboten wird. Und vielleicht kann ich hier einiges lernen und zu Hause irgendwie mein Menü etwas schmackhafter machen. Ich habe mir schon das Rezept kommen lassen von der Suppe von gestern. Ja? So, wir können etwas mitnehmen. Ja? Und du kannst hier etwas mitnehmen, um tiefer zu gehen, auch zu Hause. So lass uns nicht denken, ja, aber da ist so ein Unterschied zwischen der Freiheit hier und was ich zu Hause habe. Nimm hier, was du kriegen kannst und werde ausgerüstet und ausgestattet für mehr, für deine Zeit zu Hause und in deiner Gemeinde. Was wir brauchen, ist mehr von ihm. Wir brauchen nicht nur Wissen, wir brauchen Begegnungen mit ihm. Wir brauchen sein Wirken in uns, was uns freisetzt von unseren Ängsten, von unserer Minderwertigkeit, von unserem Zweifel, von all den Blockaden, die das sind. Das kann nur Gott tun. Und er tut es durch seinen Geist, wenn wir ihn suchen von ganzem Herzen. So seid ermutigt. Ja, und wenn du da andere Bremsen entdeckst, geh die mutig an. Ja, sag, was hindert mich hier, tiefer zu gehen? Was hindert mich, voll hineinzusteigen in diesen Strom? Und brich diese Blockaden nieder. Okay, das wollte ich noch zur Ermutigung sagen. Und jetzt hinein ins Wort Gottes. Wir haben gestern ein bisschen angefangen, uns anzuschauen und leider bin ich nicht fertig geworden. Und meine Zweifel wachsen, dass ich überhaupt an diesem Wochenende nicht fertig werde. Aber ich will schauen, wo einfach der Heilige Geist Akzente setzt. Wir haben uns gestern beschäftigt mit den Aktivitäten des Feindes, mit den beiden Reichen, mit denen wir es zu tun haben, mit dem Reich Gottes und mit dem Reich der Finsternis. Und wir sind stehen geblieben bei diesem ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, dass der Teufel, so wie die Bibel ihn beschreibt, er kann Menschen Gedanken eingeben. Nirgendwo lesen wir, er kann deine Gedanken lesen. Ich glaube, dass das der Teufel nicht kann. Er kann nur dein Verhalten studieren und prognostizieren und herausfinden, wo sind deine schwachen Stellen und Situationen schaffen, wo er dich möglichst zu Fall bringen kann. Aber er kann deine Gedanken nicht lesen, aber er kann dir Gedanken eingeben. Und das ist so wichtig. Nicht alles, was du denkst, ist notwendigerweise von dir. Und wenn wir seine Gedanken annehmen und danach handeln, dann schnappt die Falle zu und wir kommen in geistliche Gefängnisse. Ja, wie das Wort Gottes sagt, der Teufel hat dem Judas ins Herz gegeben. Der Teufel hat dem Judas, ein Nachfolger Jesu, und doch hatte der Teufel Zugang zu seinem Herzen und er hat ihm etwas eingegeben, etwas Schreckliches. Und weil Judas nicht gelernt hatte, sein Herz zu bewahren mit allem Fleiß, hat er das einfach angenommen, was da in sein Herz hineingelegt wurde, und hat seine Verantwortung nicht wahrgenommen. Und an vielen, vielen Stellen finden wir das. Ja? Der Feind hat dem David etwas ins Herz gegeben zu tun, was nicht gut war. Ja. Und der Teufel wird genannt, der Verführer, der Drache, die alte Schlange, der den ganzen Erdkreis verführt. Wie verführt der Teufel? Durch Vorschläge, durch Gedanken, durch Lügen. Das fing schon im Garten an. Er widerspricht dem Wort Gottes. Und dann unterminiert er die Integrität Gottes. Er widerspricht dem Wort und er macht ein Fragezeichen hinter die Güte Gottes. Ja, warum Gott diese Grenze gesetzt hat im Garten, alles dürfte er, aber von diesem Baum dürfte er nicht essen, weil er ist egoistisch und er will das, was er hat, nicht teilen mit euch. Aber ich habe einen Weg gefunden, sagt der Teufel, wie ihr ihn austricksen könnt und wie ihr doch werden könnt wie Gott. So kommt der Teufel, er widerspricht dem Wort und er unterminiert die Glaubwürdigkeit Gottes. Das ist seine Taktik. Und die Bibel redet davon, dass er der Verführer ist. 1. Timotheus 4, 1, der Geist sagt ausdrücklich, dass in den letzten Zeiten, das heißt in den Zeiten vor der Wiederkunft Jesu, etliche vom Glauben abfallen werden. Wie kriegen sie das hin? Indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Statt zu bleiben bei dem, was Paulus gesunde Lehre nennt, achten Sie auf die Lehren von Geistern. Und es ist leider der Fall heute, dass heutzutage von Kanzeln, von sogar sogenannten geisterfüllten Gemeinden, Lehren von Dämonen verkündigt werden. Du sagst, Hilfe, das ist ja schrecklich, wie kann ich das herausfinden? Indem du weißt, was die Wahrheit ist. Und wenn du weißt, was die Wahrheit ist, dann kannst du mit Leichtigkeit unterscheiden, was sich anhört wie die Wahrheit, aber was nicht die Wahrheit ist. Ja? Jeder Bankangestellte kann mit den Fingern die falschen 50er identifizieren, weil er ein Gefühl hat, für wie sich das Echte anfühlt, weil er trainiert ist und weil er regelmäßigen Umgang mit dem Echten hat. Und wenn das Falsche kommt, sofort zuckt es in seinen Fingern und sagt, halt, den müssen wir näher prüfen. Und dann prüft er den Schein und findet daraus wirklich eine Blüte. Wir müssen das Echte, das Wahre kennen, die gesunde Lehre. Ich liebe diesen Ausdruck, den Paulus einige Male gebraucht. Die gesunde Lehre. 2. Korinther, Kapitel 11, dort heißt es, dass Paulus fürchtet, dass die Korinther weggeführt werden von der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und Geradheit gegenüber Christus. Das ist das Ziel des Feindes, die Gläubigen wegzuführen von der Aufrichtigkeit gegenüber Christus. Was ist die Aufrichtigkeit? Du bist Gott, ich bin nicht Gott, du hast Recht, ich habe nicht Recht. Und was immer du sagst, ist die Wahrheit und dem bin ich verpflichtet. Auch wenn das meinen Traditionen und meiner Prägung und dem, was meine Kirche lehrt, nicht entspricht, solange es dein Wort ist, solange es die Wahrheit ist, ich gehe mit deinem Wort, weil ich dir gehöre, nicht meiner Kirche, nicht meinem Pastor, nicht meinem Leiter, ich gehöre dir. Und was du sagst, das nehme ich so. Und ich muss nicht sagen, du sagst A, aber in meinem theologisch verdrehten Gehirn komme ich zum Schluss, du meinst bestimmt B, nicht wahr? Nein, wenn er A sagt, meint er A. Wenn er weiß sagt, dann meint er weiß und nicht schwarz. Und wir nehmen ihn beim Wort. Und es ist möglich, die Wahrheit zu finden. Es ist möglich, vom Heiligen Geist in alle Wahrheit hineingeleitet zu werden. Dafür ist der Geist uns gegeben. Und so haben wir Sicherheit und so wachsen wir und so kommen wir hinein und hüten uns vor dieser gefährlichen Falle, wo wir das Wort Gottes zu unseren Gunsten, zu unseren Begierden, zu unseren Vorlieben irgendwie verdrehen. Der Teufel wendet Listen an, sagt das Wort Gottes. Epheser Kapitel 4, ist einer dieser Stellen, die von den Listen spricht, von den Listen der Finsternis, die er gebraucht, um uns auf Abwege zu führen. Dort lesen wir Wir sollen nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lass uns aber die Wahrheit erkennen, Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. So Paulus sagt, hey Leute, passt auf, werdet reif. Werdet mündig, lernt zu erkennen, lernt zu unterscheiden. Wir haben ein ganzes Seminar über geistige Unterscheidung entwickelt und ich empfehle das so dringend. Das ist eines der wichtigsten Seminare in meinen Augen von dem, was wir in den letzten Jahren produziert haben. Macht davon Gebrauch. Ja. Aber hier ist der Punkt, der Teufel im christlich-religiösen Bereich wirkt durch Menschen. Ja. Wie kommen denn Lehren von Dämonen? Ja, es ist doch nicht, dass der Gemeindeleiter aufsteht, bitte achtet darauf, heute in diesem Gottesdienst werdet ihr Lehren von Dämonen hören. Das wird niemals stattfinden. Das wird nicht angekündigt. Und da scheint nicht irgendwie ein bizarrer Dämon auf der Leinwand und lehrt uns, sondern es sind Menschen, die inspiriert sind von verkehrten religiösen Geistern, die verdreht sind, die verführt sind und die einen Auftrag haben, andere zu verführen. Und wir schützen uns, indem wir uns halten an das, was geschrieben steht, indem wir nicht naiv sind und sagen, ja, aber das wurde mit solcher Überzeugungskraft, von einer solchen charismatischen, beeindruckenden Persönlichkeit präsentiert. Das muss alles richtig sein. Nein, alles, was wir hören, auch alles, was du hier hörst an diesem Wochenende, musst du prüfen an deiner Bibel. Und alles, was du nicht findest in deiner Bibel, das kannst du getrost vergessen und ignorieren. Und bitte komm zu mir oder zu Stefan und sag, hey, ihr sagt diese Sache, aber wo ist das in der Bibel? Ja, fordert uns heraus. Sei kritisch. Ich weiß, in der charismatischen Szene, man wird gewarnt, sei nicht kritisch, oh, du hast einen kritischen Geist. Ich fordere dich heraus, sei ganz kritisch, sei viel kritischer, als du jemals warst. Ja. Und sage, ich bin nur zu überzeugen durch das Wort Gottes. Zeig mir das, was du lehrst im Worte Gottes. Und wenn, egal wer auch immer, mit welchen Rang und Namen, welche Bestseller er veröffentlichen mag, dich nicht imstande ist zu überzeugen mit dem Wort Gottes, du nimmst es nicht an. Du gehst mit dem Wort. Diese Gesinnung, die Luther hatte, als er bedrängt wurde von den Obrigkeiten, und er sollte widerrufen. Ich gesagt, ich widerrufe nicht. Ich sage, wenn ihr imstande seid, meine Position mit dem Wort Gottes zu widerlegen, dann widerrufe ich. Aber sie konnten nicht. Sie konnten nur mit ihren traditionellen Lügen kommen, aber nicht mit dem Wort Gottes, weil er an diesen Stellen, die er kritisiert hat, ja, den Ablasshandel und der Gerechte wird aus Glauben leben und all diese wunderbaren Dinge, er hatte das Wort auf seiner Seite. Er war nicht stur, er war nicht unbelehrbar, hat gesagt, aber ich bin nur bereit, auf der Grundlage des Wortes umzukehren. Wenn ihr mir nachweisen könnt, dass das Wort etwas anderes sagt, als was ich sage, kehre ich um. Aber wenn ihr nur sagt, ihr seid Autorität und wir müssen gehorchen, dann mache ich nicht mehr mit. Das war die Glanzleistung von Luther. Das war die große Errungenschaft der Reformation, sola scriptura. Die Schrift ist unser Maßstab. Und das ist leider in Vergessenheit geraten. Jetzt sind 500 Jahre und Reformation feiern die Evangelischen mit den Katholischen zusammen. Geht es noch irrsinniger? Und die Leute sagen, was Luther gemacht hat, war ein Fehler. Er hat sich getrennt. Ich habe studiert, was Reformation ist. Er wurde rausgeschmissen. Er wurde exkommuniziert. Er wollte die Kirche verändern. Er wollte keine evangelische Kirche gründen. Er wollte die Kirche verändern, weil sie dringend Veränderung brauchte. Aber sie wollten das nicht und sie haben ihn rausgeschmissen. So, wo war der Fehler? Auf Luthers Seite oder auf der Papstseite? Aber heute wird alles verdreht, weil ein Lügengeist da ist. Wir feiern eine Reformation, ohne dass die allermeisten Leute wissen, was ist überhaupt die Reformation und worum ging es und was sind die fünf großen Solas der Reformation und warum sind die in der Schrift? Und Katholiken sind heute so dreist und so kühn und sie behaupten, Sola Scriptura ist überhaupt nicht in der Bibel. Ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und mit Leichtigkeit kann man zeigen, dass Sola Scriptura, auch wenn dieses Begriff nicht vorkommt, ein biblischer Begriff ist und kennzeichnet Gottes Verständnis von Lehre. Halleluja. So. Zwei wichtige Punkte möchte ich heute noch abhandeln, bis wir zur Mittagspause gehen in einer Stunde, 15 Minuten. Und ich hoffe, dass Sie das... Wo war jetzt der? Ist egal. Erklärt mir später, wo der Witz ist. Ich habe ihn nicht verstanden. Macht nichts. Zunächst einmal, wir haben es schon indirekt oder nicht indirekt, aber durch manche Lieder schon betont. Etwas, was viele Christen nicht hören wollen, in der Auseinandersetzung zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich Gottes. Die Initiative liegt bei den Gläubigen. Nach dem, was getan ist, was Christus am Kreuz getan hat, wir müssen jetzt damit handeln. Wir müssen umgehen mit dieser Wahrheit. Wir müssen diese Wahrheit für uns und dann für andere anwenden. Und wir müssen aktiv sein. Wir gehen in die Offensive. Wir haben gegen den Feind und gegen sein Reich zu kämpfen. Nicht, Gott, bitte, tu was mit dem Teufel. Das ist ja schlimm. Und wie lange willst du das noch mit angucken? Jetzt tu etwas. Das ist nicht die biblische Perspektive, sondern wir gehen vor gegen den Feind. Das ist, was die Bibel eindeutig lehrt. Und ich gebe euch eine ganze Reihe von Schriftstellen. Wir haben es schon gesungen. Die Waffen unseres Kampfes. Wir haben Waffen, weil wir einen Kampf haben. Wir haben einen Kampf. Und was ist unser Kampf? Unser Kampf besteht darin, den Sieg Jesu jetzt umzusetzen, anzuwenden, zur Durchsetzung zu bringen. Wir haben nicht dasselbe mit dem Teufel zu tun, was Jesus getan hat. Das ist absolut einzigartig und niemand konnte tun, was er getan hat und niemand kann wiederholen, was er getan hat und muss auch nicht, weil es ein endgültiges, vollbrachtes Sieg als Sieg ist über die Macht der Finsternis. Aber dieser Sieg, das ist unser Vorrecht als Kinder Gottes, als ehemalige Untertanen des Teufels. Unsere Ehre besteht darin, diesen Sieg jetzt zu nehmen und nicht nur irgendwie gerettet zu sein von den Einflüssen der Finsternis, sondern jetzt Autorität auszuüben über den Feind. Das ist eine totale Umkehrung der Machtverhältnisse. Das ist unsere Aufgabe. Das ist, was die Gläubigen tun sollen. Es ist wirklich eine Tragik, dass in vielen, vielen Gemeinden nicht über diese Dinge gelehrt wird und dass die Leute nicht angeleitet werden. Wie sieht dieser Kampf aus und wie kämpfe ich diesen Kampf ganz, ganz praktisch? Man versucht das einfach zu ignorieren und zu denken, die Dinge lösen sich von alleine. Epheser 6, Vers 12. Unser Kampf ist gegen, nicht gegen Fleisch und Blut und da kommt nicht ein Punkt, dann geht es weiter, sondern gegen diese Mächte der Finsternis, Gewalten, Mächte, Geister in der Himmelswelt. Wir haben einen Kampf gegen Geister in der Himmelswelt. Bevor wir darüber reden, wie dieser Kampf praktisch geführt wird, müssen wir erst einmal diese Herausforderung hören und annehmen und begreifen. Wir haben gegen Geister in der Himmelswelt zu kämpfen. Ob du die je gesehen hast oder nicht, spielt keine Rolle. Das ändert den Befehl nicht. Ob du dir vorstellen kannst, was diese Geister tun, wie die aussehen oder wie man die erreichen könnte und wie man mit denen umgeht, das spielt alles erstmal keine Rolle. Erstmal hast du anzunehmen die Herausforderung. Du hast einen Kampf. Das Volk Gottes hat einen Kampf gegen Mächte in der Himmelswelt. Das ist unser Auftrag. Seit über 20 Jahren reisen wir in Deutschland, ein bisschen Schweiz, ein bisschen Österreich durch die Gemeinde und wir kennen fast keine Gemeinde, an der man sehen kann, die glauben wirklich an Epheser 6, 12 und deren Leben ist geprägt von diesem Auftrag und sie tun das, was Gott ihnen geboten hat. Land auf, Land ab, in den allermeisten Gemeinden wird dieses ganze Kapitel ignoriert und man tut so, als gäbe es diesen Auftrag nicht. Weißt du, wie das beim Militär heißen würde? Feigheit vor dem Feind. Darauf steht die Todesstrafe. Menschen wurden standrechtlich erschossen, wenn sie nicht dem Befehl gefolgt haben. Aus dem Schützengraben raus und Angriff. Die wurden sofort erschossen. Das ist ein Bild. Ja, bitte. Weil dahinter ist eben diese Mentalität, entweder wir tun, was wir zu tun haben und wir überwinden den Feind oder er wird uns überwinden. Was wollen wir? Ja? Diese Alternative, Peace, Brother, gibt es mit dem Teufel nicht. Es gibt kein Stillhalteankommen. Bis hierhin und hier regieren wir und du bleibst auf deiner Seite und so haben wir Frieden. Das gibt es nicht. Er will alles und Jesus will alles. Es gibt keinen Kompromiss, es gibt keine Alternative. Entweder wir gehen in das hinein, was Gott uns gegeben hat, und wir tun das, was er uns geboten hat. Und wir lernen zu kämpfen und wir lernen zu siegen und wir lernen einfach das Feld zu behalten. Oder aber wir kommen nicht hinein in unsere Erbschaft und wir sind statt einer Antwort Gottes für diese Welt Teil von Gottes Problem. Und viele, viele Gläubige sind immer noch Teil von Gottes Problem, statt Teil von Gottes Antwort zu sein. Weil sie nicht in die Wahrheit hineingehen, weil sie sich drücken vor dem, was das Wort sagt. Epheser 6, 13. Wenn ihr alles ausgerichtet und niedergekämpft habt. Dieses Wort kannst du auch genauso übersetzen mit niedergekämpft. Und dann stehen könnt. Ja, wer ist alles oder was ist alles? Diese Mächte der Finsternis, die dort beschreibt. Offenbarung 12, 11. Sie, die Überwinder in der Offenbarung, sie haben den Teufel überwunden. Sie überwinden den Teufel. Nicht, Herr Jesus, bitte mach du doch. Ja, er sitzt auf dem Thron und er wartet, bis seine Feinde ihn zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Wer soll denn das tun? Die Gemeinde hat es zu tun. Nicht die Engel tun es, die Gemeinde. Die Engel haben ein mächtiges Werk dabei, aber sie sind eng gebunden an das, was wir tun. Und sie bestätigen und bestärken das, was wir auf der Erde tun. Ja? Wir bringen Gebete und dann kommen die Engel und mischen himmlische Substanz zu den Gebeten. Und aus diesen Gebeten werden mächtige Dinge und die Schalen werden voll und dann wird ausgegossen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Es beginnt mit den Gebeten der Heiligen, die aufsteigen. Und dann mischen die Engel mit und mischen was drunter. Und dann wird das eine hochexplosive Mischung. Es beginnt mit der Gemeinde, es beginnt mit uns, es beginnt mit dir. Jesaja 54, Vers 17, eine so wichtige Schriftstelle. Und ich weiß, das ist nicht mehr in Mode, aber lass es für dich wieder eine Mode werden. Lerne grundlegende, zentrale Schriftstellen auswendig. Jesaja 54, 17 ist eine dieser Schriftstellen, die musst du kennen. Keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Du sprichst schuldig, so wehrst du dich gegen diesen Geist der Einschüchterung, gegen den Geist der Anklage, gegen den Geist der Bedrückung und diese Hoffnungslosigkeit und diese Passivität und Lähmung und Lethargie. Weiß hier irgendjemand, wovon ich spreche? Das sind übernatürliche Dinge, die hast du als Heide nie erlebt. Aber das kommt jetzt gegen dich, weil der Feind kommt mit Entmutigung. Das hat doch alles keinen Zweck und du hast schon so viele Male versucht und du brichst einfach nicht durch und das funktioniert einfach nicht. Und lass es einfach sein und leg dich in die Hängematte, genieße die Gnade und lass Gott das alles irgendwie machen. Das klingt alles wunderbar, aber es ist eine Lüge. Wir sind nicht aufgerufen, jetzt zu warten, was Gott tun soll und tun wird, sondern wir sind aufgerufen, den Sieg Jesu jetzt anzuwenden und umzusetzen. Wir sind aktiv. Sie haben Satan überwunden. 1. Johannes 2, 15, ihr Jünglinge seid stark, ihr habt den Bösen überwunden. Warum haben sie den Bösen überwunden? Weil das Wort in ihnen bleibt. Das Wort Gottes macht stark und das Wort Gottes befähigt, dass wir dann in die Offensive gehen und den Feind überwinden. Paulus redet von seinem Kampf. Er schreibt in 1. Korinther 15, 32, wenn ich nach Menschenweise zu reden, ich habe in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft. Wenn du die Apostelgeschichte gelesen hast, wo hat Paulus in Ephesus, Kapitel 19 und 20, mit wilden Tieren gekämpft? Das ist ein Bild. Das ist ein Bild für den enormen geistigen Kampf, den er gehabt hat gegen diese Diana, gegen diesen Diana-Kult. Da liefen keine Löwen durch die Straßen in Ephesus. Das war eine sehr zivilisierte Stadt. Ja. Das ist ein Bild. Und er sagt, er hat mit wilden Tieren gekämpft. Ja. Psalm 44, Vers 5. Durch dich werden wir niederstoßen, unsere Bedränger. Durch deinen Namen werden wir zertreten, die gegen uns aufstehen. So, wir stoßen nieder, wir zertreten, wir sind in der Offensive. Natürlich, wir können erst beginnen, das zu tun, wenn wir überhaupt verstehen, was uns gegeben ist, wenn wir die Autorität verstehen, wenn wir die neue Geburt verstehen, wenn wir verstehen, was Jesus tatsächlich für uns gemacht hat. Und zu diesem wichtigen Punkt komme ich jetzt gleich. Aber hier erstmal dieser Punkt. Die Initiative liegt bei uns. Nirgendwo siehst du in der Bibel, wir sollen beten, dass Gott für uns jetzt den Feind überwindet. Sondern wir sind gerufen, den Sieg Jesu anzuwenden und zum Durchbruch zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist sogar unser Vorrecht, sagt das Wort Gottes. Weil Gott den Teufel ultimativ demütigen will. Und es gibt keine größere Demütigung, als die früheren Sklaven des Teufels werden nicht nur freigelassen, sondern ausgerüstet und zubereitet und gestärkt und sie kommen noch einmal zurück. Und jetzt versklaven sie den, der sie versklavt hat. Sie verdammen Verdammnis, sie beschuldigen Beschuldigung, sie bedrücken die Bedrückung und sie deprimieren die Depression. Das ist das Vorrecht der Heiligen. Das ist unser Privileg. Wir üben jetzt Rache. Unser Gott ist ein Rächer. Und er vollzieht das Gericht am Feind durch uns, mindestens das erste. Das Endgericht ist ihm überlassen, aber einen ersten Teil des Gerichtes vollziehen die Heiligen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und dazu braucht es eine völlig neue Mentalität, eine völlig neue Gesinnung. Dazu braucht es einen offensiven, siegreichen, kraftvollen, ermutigten Geist. In einer verzagten, bedrückten, entmutigten, hoffnungslosen Stimmung kannst du nichts unternehmen gegen den Feind. Es braucht Siegesgewissheit, bevor du aufs Schlachtfeld gehst. Die Siegesgewissheit lernen wir nicht auf dem Schlachtfeld. Die muss erstmal vorher eingeübt werden. Wir haben uns vorzubereiten. Wir haben das alles zu erforschen, was das Wort Gottes sagt. Und müssen hineingehen in diese Dinge. Widersteht dem Teufel. Jakobus 4, Vers 7. Widersteht dem Teufel. Ja? Und das heißt, widerstehe Entmutigung, widerstehe Hoffnungslosigkeit, widerstehe Bedrückung. Ja, wenn der Teufel mal kommt mit zwei Hörnern und Schwefelgestank, ja, und mit seinem Dreizack, ja, dann werde ich auch aufstehen. Ja? Der kommt niemals und sagt, hier, ich bin der Teufel. Sondern kommt mit Gefühlen und hinter Gefühlen sind Lügen. Und diese Lügen hinter den Gefühlen musst du enttarnen. Und versuche niemals im Kampf Gefühle zu überwältigen. Versuche das niemals, das wird nicht funktionieren. Entdecke die Lügen, die geronnen dann Gefühle erzeugen. Hinter allen negativen Gefühlen sind gewisse Statements, sind Aussagen, sind Sätze wie du taugst nichts, du bist nichts, du wirst nichts, du kannst nicht, du hast nicht und du bist immer der Verlierer und du wirst immer der Verlierer sein und es wird ganz furchtbar mit dir enden. Hinter allen negativen Gefühlen sind diese Statements. Und die kannst du entdecken und sehen im Heiligen Geist. Und dann gehst du die Lügen an und ersetzt die Lüge mit Wahrheit. Und wenn du das lang genug tust, dann wirst du sehen, wie auch diese Gefühle, die aus diesen geglaubten Lügen hervorgegangen sind, sich verdünnisieren. Versuche niemals Minderwertigkeit oder Bedrückung oder Einsamkeit oder Entmutigung zu bekämpfen, indem du auf dieser Ebene dich bewegst. Versuche das nicht. Und wenn du es versuchst, du wirst merken, du wirst nicht durchkommen. Je mehr du dagegen angehst, umso intensiver wird das werden. Aber wenn du begreifst, dahinter sind Sätze, dahinter sind Aussagen, dahinter sind vermeintliche Wahrheiten, die deswegen so gefährlich sind, weil du die irgendwann geglaubt hast, weil du die irgendwann angenommen hast. Und der Heilige Geist öffnet die Augen und sagt, schau mal, das ist, was dieses Gefühl sagt. Du bist nichts wert, du verdienst es nicht. Die anderen ja, aber du nicht. Was hast du schon getan? Und schau mal, wie dein Leben aussieht. Und schau mal, wie viele Kompromisse und wie oft du noch fällst. Und was da für Probleme sind. Du doch nicht. Ja. Und wenn wir begreifen, was ich gleich versuche zu zeigen, unsere Autorität kommt nicht aus unserer Reife. Unsere Autorität kommt einzig und allein aus dem, was er getan hat. Und jeder Neubekehrte, der diese Dinge gelehrt bekommt, kann innerhalb weniger Monate lernen, im Sieg zu leben. Und er wird immer neue Bereiche finden, wo er diesen Sieg anwenden kann. Aber man muss nicht Jahrzehnte warten, bis man in einer ermutigten, siegreichen, positiven Geisteshaltung lebt. Das kann ein Neubekehrter lernen. Wenn er lernt, mit der Wahrheit sich zu verbinden und die Wahrheit in sich leben zu lassen. Wenn er lernt, einfach das Wort Gottes wirklich die einzige und erste prägende Kraft in seinem Leben zu haben. So hier steht, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das ist eine Verheißung. Tu du A, dann wird Gott B tun. Tu du A, widerstehe du dem Teufel, dann wird Gott dafür sorgen, dass er flieht von dir. So wir widerstehen. Wir bitten nicht Gott, uns den Teufel vom Leibe zu halten, sondern wir erkennen, was Gott uns gegeben hat. Wir erkennen, was er getan hat, was er uns geschenkt hat, was uns gehört. Und dann wenden wir das ab. So wie wir stehen nicht dem Teufel, indem wir ihn bitten, wegzugehen und doch ein bisschen Abstand zu nehmen und uns mal in Ruhe zu lassen, uns eine Atempause zu gönnen. Sondern wir haben eine siegreiche Gesinnung. Wir packen ihn, wir widerstehen ihn, wir bringen ihn zum Rennen. Und wie David sagt, ja, wenn die Feinde rennen, was dann hinterher? Ich renne hinter ihnen her. Das ist die Gesinnung, hinter dem Feind herzurennen. Er flieht und sagen nicht so, jetzt danke Gott, er ist weg. Wir rennen noch hinterher und geben ihm noch eins mit. Ich werde das nie vergessen. Als Teenie habe ich mal ein fantastisches Bild gesehen. Wir hatten damals einen Kater und der war recht mutig. Nicht sehr groß, aber mutig. Und da kam ein großer Hund, ein Boxer, kam auf unser Grundstück. Und der Kater hat sich ganz dick gemacht und der Schwanz wurde wie so eine Ofenbürste. Ja? Ja? Und dann rannte er auf diesen großen Boxer zu. Der war schon ganz erschrocken, dass der auf ihn zurannte und rannte weg. Und was macht der Kater? Rannte hinter ihm her, lief parallel, Kopf an Kopf. Und während sie parallel liefen, holte er aus und haute mit der Tatze ihm einen auf die Nase. Und das ist der empfindlichste Teil eines jeden Hundes. Und der hat nochmal Gas gegeben. Und wenn er einen Schwanz gehabt hätte, der hätte dann eingezogen und wäre abgegangen wie eine Rakete. Ja? Aber Boxer haben keinen Schwanz, die hat man abgeschnitten. Ja? Aber er hat Gas gegeben, obwohl er schon rannte, hat er wirklich, nachdem er das auf die Nase gekriegt hat, Gas gegeben und ist abgeschossen wie eine Rakete. Was für ein herrliches Bild. Wir sind nicht zufrieden, dass er flieht. Wir jagen unseren Feinden auf. Wie heißt es? Ich jagte ihnen nach, bis ich sie erreicht habe. Und sie stürzen zu Boden. Diese Gesinnung brauchen wir. Das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Das ist eine geistgewirkte innere Haltung. Das kann nur der Heilige Geist wirken. Und er tut es, indem wir uns hingeben der Wahrheit. Was hat Jesus getan? So alles geht darum, dass wir den Sieg Jesu wirklich verstehen und ergreifen. Und um das soll es jetzt gehen. Lukas Kapitel 1. Hier wird zusammengefasst die Botschaft der Propheten, die immer wieder vom kommenden Messias geredet haben. Und das wird zusammengefasst. Und es wird dort gesagt, Vers 70, wie er verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, Barmherzigkeit zu zeigen unseren Vätern und zu gedenken seines heiligen Bundes, des Eides, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu verliehen, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang. Wir können Gott nur dienen, wenn wir erlöst sind aus der Hand unserer Feinde. Wir können ihm nicht wirklich dienen, wenn wir geknechtet werden von Furcht. Und eine sehr akzeptable, unter Christen akzeptable Form von Furcht ist Sorge. Und viele denken, Sorge ist ein Ausdruck meines Verantwortungsbewusstseins. Nein, die Bibel ist total klar, was Sorge ist. Sorge ist Sünde. Sorge ist, wir vertrauen nicht wirklich Gott. Sorge ist, wir versuchen zu tun, was nur Gott tun kann. Du kannst hier sitzen und dich sorgen um deine Wohnung und vielleicht kommen die Einbrecher und klauen mir etwas. Nur Gott kann dein Hab und Gut beschützen. Und er hat versprochen, auf dich aufzupassen. Er hat versprochen, das zu tun. Und wenn wir verstehen, jede Form von Unglaube, auch Sorge, beeinträchtigt das Wirken Gottes und hindert ihn zu tun, was er gerne tun möchte, dann ist Sorge das Dümmste, was wir tun können. Ja, weil wir wollen, dass er ungehindert und ungebremst seinen Job tut. Über unseren Lieben und über unser Hab und Gut und über unserem Leben. Also funken wir ihm nicht dazwischen und lähmen ihn nicht und hindern ihn nicht, indem wir sorgen und so tun, als wenn wir die Beschützer unseres Lebens wären. Als wenn wir Hab und Gut irgendwie verteidigen müssten vor dem Feind. Er ist Gott und er hat versprochen, dass er seine Engeln gebieten wird und sie werden wachen über uns. Das ist eines der großen Probleme der westlich orientierten Christenheit, dass der Dienst der Engel für uns nicht real ist. Und dass wir auch nicht damit rechnen und dass wir überhaupt nicht glauben, dass es diese Dimension gibt. Wir lesen das in der Bibel. Geh mal durch die Apostelgeschichte und schau mal, wie viele Male Engel dort in Aktion treten und was für wichtige Dinge es tun. Sind die jetzt alle in Rente oder was? Dieselben Verhältnisse sind immer noch da. Die unsichtbare Welt ist genauso real wie damals. Die Engel sind aktiv und die Mächte der Finsternis sind aktiv. Und wir brauchen geöffnete Augen für diese Sphäre, um dort hineinzukommen. Das Wort Gottes sagt, dass wir, bevor wir zu Jesus kamen, das ist so wichtig, dass wir das im Nachhinein verstehen. Dass wir unter der Macht der Finsternis gelebt haben. Ich weiß nicht, vielleicht warst du ein sehr anständiger Mensch und hast sogar an die Caritas gespendet und hast viele gute Werke getan und alten Menschen geholfen und was weiß ich alles. Das Wort Gottes sagt, wir waren tot in den Sünden. Wir waren ohne Beziehung zu Gott. Wir hatten keinerlei Chance, irgendwie unser Heil zu bewirken. Keine gute Tat konnte Gott gnädig stimmen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Wir waren getrennt von Gott. Und nicht nur das, sondern wir taten unbewusst den Willen des Teufels. Das ist, was die Bibel sagt. Ihr wandelt, Vers 2, ihr wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt. Und wir haben verstanden, Welt ist ein Reich. Nach dem Fürsten der Gewalt der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Geistes. Mit anderen Worten, irgendjemand hat die Knöpfe gedrückt, irgendjemand hat die Fernbedienung bedient und wir waren Marionetten. Und wenn wir gesagt haben, ich tue nur das, wozu ich Lust habe, dann waren wir die schlimmsten Marionetten des Teufels, weil wir voll seinen Willen getan haben. Das ist nämlich seine Gesinnung. Ich tue nur das, wozu ich Lust habe. Ich tue nur das, was mir richtig ist und was mir wichtig ist. Und ich bin mein eigenes Gesetz. Und jeder Mensch, der so gehandelt und so glaubt, ob er das weiß oder nicht, nach der Sicht der Bibel, vollführt den Willen des Teufels. Das ist ein Geist und er bestimmt Menschen. Und wir alle vor unserer Bekehrung waren unter diesem Geist, egal was für ein anständiger Mensch du warst. Wir waren unter diesem Geist und wir taten den Willen der Mächte der Finsternis. Wir taten den Willen des Fleisches und der Gedanken und wir waren von Natur Kinder des Zorns. Wir waren vorbestimmt für den Zorn Gottes. Wir waren, so sagt es Hebräer 2,15, durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen. Ein wesentlicher Impuls neben Spaß haben, ein wesentlicher Impuls der ganzen Unterhaltungsindustrie und der ganzen Berieselung durch die Medien ist, dich vergessen zu lassen, dass du einmal sterben musst. Weil auf den Tod haben Menschen keine Antwort. Und weil sie keine Antwort haben und auch keine suchen, wählen sie die Betäubung und sie müllen sich zu mit allen möglichen Dingen. Und diese Illusion oder diese Flucht oder dieses Wegrennen vor der Realität wird nur in seltenen Momenten durchbrochen. Und das ist meistens, wenn wir auf einer Beerdigung sind. Vielleicht einen lieben Angehörigen zu Grabe tragen müssen. Dann stehen die Leute, die sonst so cool sind, am Grab. Und auf einmal wird ihm bewusst, und das ist, was die Stimmung da ausmacht, nicht die Trauer um den Verstorbenen unbedingt. Ja? Manchmal sind das fernstehende Bekannte oder Verwandte oder so. Und so nahe geht uns das gar nicht. Aber was uns nahe geht, die Realisation, eines Tages ist mit mir fertig. Eines Tages kommt mein Körper in diese Kiste und wird in die Erde gelassen. Und dann ist Schicht. Und was dann? Was dann? Ich war mal auf eine Beerdigung eingeladen und da war eine sehr illustre Gesellschaft, die kamen so aus dem Rotlichtmilieu, alle mit schweren Mercedesen angefahren und Herren mit dunkler Sonnenbrille standen da am Grab und die sahen alle aus, als wenn die aus irgendwelchen Mafiosi-Filmen entsprungen wären. Also war so makaber die ganze Situation. Und diese Typen standen am Grab und manche mussten sich eine Träne verdrücken. Und die waren so betroffen und so ratlos und so schwach und ihr ganzes Coolsein war auf einmal verschwunden im Angesicht des Todes. Und die Bibel sagt, alle Menschen müssen Knechte sein, sie sind der Knechtschaft unterworfen aus Furcht vor dem Tod, weil Tod ist das große Mysterium. Und keiner weiß, was danach ist. Neulich habe ich gelesen, es gibt jetzt Seminare in Japan, die Japaner sind wirklich verrückt. Ja. Da kannst du schon mal dich damit vertraut machen, wie es ist, wenn du tot bist. Wie will man das denn üben, bitteschön? Ja. Und sie legen dich in eine dunkle Kiste und Licht geht aus und du bist da ganz alleine. Und da sollst du schon mal dich vertraut machen und deine Angst soll genommen werden vor dem Tod. Was für ein Irrsinn. Was für ein Irrsinn. Als wenn man so üben könnte, sich vertraut zu machen, wie was es ist, wie sich das anfühlt, wenn man tot ist. Aber für solche Seminare kannst du viel Geld ausgeben. Weil die Leute eine Antwort suchen auf den Tod und es gibt keine Antwort. Und die einzige Antwort ist, Jesus ist die Auferstehung aus den Toten. Das ist die einzige Antwort. Und Jesus sagt etwas sehr, sehr Interessantes in Bezug auf seinen Sieg. Johannes 16, 33. Solches habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und ich weiß nicht, wie es dir bei diesem Vers geht, aber ich kann mich erinnern, als junger Christ, als ich zum ersten Mal richtig hineinging ins Wort Gottes und ich kam zu diesem Wort und meine spontane Reaktion war, es ist schön, dass Jesus überwunden hat, aber wieso soll mich das ermutigen, dass er überwunden hat? Ich bin mittendrin im Trouble. Was ist das für eine Botschaft? Ja, du hast Zahnschmerzen und ich sage, ich bin frei von Zahnschmerzen, weil guten Mutes. Das hilft dir kein bisschen. Du hast immer noch die Zahnschmerzen, du bist immer noch im Problem. So was meint er mit, seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Ja, schön für dich, ich bin mittendrin. Und ich habe nicht verstanden, aber ich habe studiert. Und ein wichtiger Schlüssel zum Wachstum ist, stelle Fragen an den Text. Lies das nicht einfach so, sag, spricht mich jetzt nicht so an. Also die Ermutigung kommt vielleicht später, ja. Seid getrost, ich habe die Welt. Frage, wieso bringt mir das Ermutigung, dass er den Tod überwunden hat, dass er die Welt überwunden hat? Oder irgendwo anders gibt es diese herrliche Passage, Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat er in gleicher Weise an denselben teilgenommen, auf dass er Jesus durch den Tod, durch seinen Tod zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und alle die Befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Die große Frage, die sich aus diesem Text ergibt, ist, wieso ist der Teufel besiegt durch die Tatsache, dass Jesus gestorben ist? Wo ist da der Zusammenhang? Ich meine, viele sind vor Jesus gestorben, viele sind nach ihm gestorben. Was ist das Besondere am Tod Jesus? Wieso ist der Teufel besiegt, weil Jesus gestorben ist? Was hat das dem Teufel getan? Das ist eine absolut zentrale Frage des Evangeliums und die musst du aus dem Wort beantworten. Ich versuche dir heute wesentliche Hinweise zu geben und den Rest musst du tun, indem du betest und betest und betest und bittest, dass Gott dir die Augen auftut. Das, was ich hier versuche zu erklären, was den Sieg Jesu ausmacht, kannst du nur durch Offenbarung des Geistes bekommen. Nur durch Offenbarung. Du kannst es hören, du kannst sogar gewisse Aha-Erlebnisse dabei haben. Du kannst sagen, ich ahne, das ist der Schlüssel, das ist die Bombe, das ist die Granate. Und bei vielen von euch, die noch niemals das gehört haben, was ich gleich erzähle aus dem Wort Gottes, wird es so gehen. Aber Klick machen wird es dann, wenn der Heilige Geist dir selber den Schleier wegzieht und du wirklich sehen kannst und damit auch genießen kannst und erleben kannst, was hier dir gesagt wird. Das, was ich jetzt erzähle, ist ein Ergebnis von jahrelangen, weiß ich nicht, habe nicht gezählt, wahrscheinlich mehr als hunderte Male beten eines der kostbarsten Gebete, die ich kenne in der Bibel, Epheser Kapitel 1. Vers 15. Und da sollen wir, Paulus betet dort für die Gemeinden, dass sie den Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommen, um Gott zu erkennen. Nur durch den Geist der Weisheit und der Offenbarung kann man Gott erkennen. Man kann ohne den Geist der Weisheit und Offenbarung viel lesen über Gott, viel wissen über Gott. Aber das sind alles Theorien. Das sind Konzepte. Aber das hat nichts mit Erfahrung zu tun, das hat nichts mit Power zu tun, das hat nichts mit Glauben zu tun. Das ist ein Unterschied zwischen Lesen eines Kochbuches und Genießen derselben Gerichte, die du dort mit wunderbaren, farbigen Fotos dargestellt wird. So real, so realistisch fotografiert. Du hast das Gefühl, du riechst schon den Braten. Das sieht alles so lecker aus und so, weiß einer, wovon ich spreche, ja? Die sind fotografiert mit Meisterhaft, mit Meisterhand. Ja. Aber die Fotos kannst du dir anschauen. Du kannst dir anschauen, wie das Gericht gekocht wird. Aber dann zu sitzen, dasselbe Gericht, was genauso gekocht ist, nach diesem Rezept zu genießen, das sind zwei Welten. Die sind nicht miteinander verbunden. Und Gott will, dass wir sehen, dass wir erleben, dass wir genießen, dass wir es in uns erleben und dann anwenden können. So die Frage ist, wieso Ermutigung? Wieso ist das Trost für mich, dass Jesus die Welt überwunden hat, wo wir doch mitten im Schlamassel sind? Wieso ist der Teufel besiegt dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Und das Wort Gottes gibt uns mächtige Hinweise, die sehr geschickt versteckt sind. Hier eins, da eins, da eins. Das Wort Gottes ist nirgendwo geschrieben. Inhaltsverzeichnis, der Sieg Jesu am Kreuz, Kapitel 15. Du liest Kapitel 15 und dann hast du es. Nein, es ist mit Absicht so geschrieben, dass die Schätze versteckt sind. Und man muss graben und forschen und man braucht den Heiligen Geist. Dann, wenn man etwas gefunden hat und ahnt, das ist jetzt kostbar, dann zu verstehen, was ist denn das? Was habe ich hier gefunden? Und was bedeutet das eigentlich wirklich? So Paulus betet, dass die Gemeinden diesen Dienst des Heiligen Geistes erkennen durch Erleben und so zur Erkenntnis Gottes kommen. Und dann gibt es drei Unterpunkte, die zur Erkenntnis Gottes gehören und die erwähnt er namentlich. Und das erste ist die Hoffnung unserer Berufung. Das zweite ist der Reichtum an Herrlichkeit in den Heiligen. Sagt, ja, danach sehne ich mich, das wünsche ich mir, dass Gott mir das auch eines Tages schenkt, den Reichtum an Herrlichkeit. Und peng, weil du nicht am Wort bleibst, hast du schon die ganze Sache verpasst. Paulus redet nicht davon, Gott will dir eines Tages einen Reichtum an Herrlichkeit schenken. Paulus redet davon, dir sollen die Augen aufgetan werden über den Reichtum an Herrlichkeit, der dir schon geschenkt worden ist in der Vergangenheit. Und du sagst, hey, also du kennst mich jetzt nicht und das war irgendwie ein nettes Kompliment, aber wenn du mein Leben anschauen würdest, du müsstest mit mir übereinstimmen, du könntest nicht sagen, Reichtum und Herrlichkeit in meinem Leben. Ich strebe danach, ich suche das, ich will das haben, aber davon bin ich so weit entfernt und das ist etwas, was vor mir liegt und dafür bete ich und flehe ich Gott an, mir zu schenken. Gott anzuflehen, ihm zu schenken, was er dir schon geschenkt hat, ist der sicherste Weg, die Sache zu verpassen. Noch einmal, weil es so ein wichtiger Satz ist. Gott anzuflehen, dir etwas zu schenken, was nach dem Wort dir schon geschenkt worden ist, ist der sicherste Weg, die Sache zu verpassen. Weil du in all deinen Bemühungen deinen Unglauben beweist und nicht akzeptierst, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wenn er sagt, da ist ein Reichtum an Herrlichkeit mir geschenkt worden, dann ist nicht die Frage, ja, wann werde ich das Geschenk bekommen, sondern wann werde ich verstehen, was mir schon geschenkt ist. Es braucht Offenbarung. Und Offenbarung kommt, wenn wir unsere Hilflosigkeit einsehen, wenn wir anerkennen, all mein Studieren. Ich könnte die nächsten Jahre auf Seminare und Bibelschulen gehen und Theologie studieren und alles. Es wird mir nichts nützen, um in dieses Geheimnis hineinzukommen. Das Einzige, was mir helfen kann, ist, der Geist der Weisheit und der Offenbarung kommt und er hilft mir und er zeigt mir, was es bedeutet, dass ich Kind Gottes bin und was Gott an Herrlichkeit in mich hineingelegt hat. Lass uns einmal gehen zu dieser wunderbaren Passage in Epheser Kapitel 1. Der dritte Punkt. Macht es dann super, super deutlich. Und ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, Epheser 1, 15 bis 22 oder 23 ist eine der wichtigsten Passagen. Und wir sind noch lange nicht am Ende, das alles auszuloten und zu begreifen und dann durch Glauben da hineinzukommen, was dort enthalten ist. Der dritte Punkt, über den wir Offenbarung brauchen durch den Heiligen Geist, ist dieses, Vers 19, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ich weiß nicht, ob und wie tief wir noch Gelegenheit haben werden, überhaupt in Epheser 6 hineinzukommen, in die ganze Beschreibung der Waffenrüstung. Aber wisse eins, dieser Ausdruck, die Macht seiner Stärke, kommt nur zweimal vor im Neuen Testament. Und zwar hier, wo es von dem Sieg Jesu über die Finsternis die Rede ist, die Macht seiner Stärke. Und in Epheser 6, wo wir aufgefordert werden, uns vorzubereiten für diesen Kampf gegen die Mächte, dort heißt es, werdet stark, nicht seid stark, werdet stark, in der Macht seiner Stärke. So, das ist wichtig, das betrifft nicht nur Jesus und das werden wir sehen, wie sehr uns das betrifft. Die Macht seiner Stärke. Vers 20, die Betonung muss eindeutig auf die liegen, die Macht seiner Stärke hat Gott in Christus wirksam werden lassen. Wann? Als er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Offenbarung über diese Passage ist der Schlüssel, um unsere Autorität über den Feind zu verstehen und dann anwenden zu können. Ich werde mich bemühen, so gut ich das kann, und vertraue auf die Führung des Heiligen Geistes, die Puzzlestücke, die wir im Wort finden, zusammenzuführen und euch zu erklären, was das Wort Gottes wirklich sagt. Und für viele wird das neu sein. Aber ich werde einen Unterschied machen zwischen dem, was das Wort lehrt und ganz zum Schluss meine eigene Meinung an einem Punkt noch hinzuzufügen. Und du kannst meine Meinung ignorieren, aber du kannst nicht ignorieren, was das Wort Gottes sagt. Du bist verpflichtet zu übernehmen, was das Wort Gottes sagt. Auch wenn das dein Verständnis sprengt und deine Vorstellung von Tod und von Leben und von Auferstehung irgendwie neu sortiert, dann ist es nur gut so. Und viele werden vielleicht zum allerersten Mal den Unterschied begreifen, hör gut zu, zwischen Auferstehung und Auferweckung. Das Neue Testament macht einen wesentlichen Unterschied zwischen der Auferstehung Christi und der Auferweckung Christi. Und wenn du diesen Unterschied nicht verstehst, dann bist du immer noch unter der Decke, du bist immer noch betrogen, du bist immer noch verblendet, du bist immer noch unter einer Decke, die dich abhält, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Du musst verstehen, was Auferweckung ist. Und Paulus gibt sich alle Mühe hier, zu erklären, was das bedeutet. Weil das hat etwas Elementares mit dir zu tun. Jesus wurde auferweckt. An anderer Stelle heißt es, durch die Kraft des Vaters, er wurde auferweckt. Und er wurde hoch erhoben über jede Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Das sind die Mächte der Finsternis, von denen Paulus in Epheser 6 redet. Über die wurde Jesus hoch erhoben. Hast du eine Vorstellung vom Sieg Jesu? Wie viel Sorgen macht sich Jesus, ob die Sache gut ausgehen wird? Ob am Ende er seine Herrschaft wirklich ausrichten wird? Wie viel Sorgen macht sich Jesus vor der nächsten Grippewelle im Himmel? Wie viel Sorgen macht sich Jesus, um morgen noch ermutigt zu sein, angesichts all der Probleme, die es hier auf der Erde gibt und besonders Probleme mit seiner Gemeinde? Null. Jesus ist siegreich. Er ist jenseits von Bedrückung, Entmutigung, Verzagtheit, Hoffnungslosigkeit, Lähmung, Passivität, Gleichgültigkeit. Er lebt in einem Bereich von totaler Herrlichkeit. Und das heißt Klarheit, Überlegenheit, Sieg, Hoffnung, Zukunft, Freiheit, Kreativität und all die Freude, die damit einhergeht. Das ist der Himmel. So lebt Jesus. Und es ist gut, immer wieder den Blick aufzuwerfen, statt sich, wenn man morgens aufsteht, ja, wie geht's mir heute? Lerne zu fragen, wie geht's dem Herrn heute? Und du wirst feststellen, es geht ihm jeden Tag gut. Er ist jeden Tag ermutigt. Angesichts all der vielen Probleme, er ist nicht deprimiert, er ist nicht ratlos, er ist nicht am Ende, er ist nicht frustriert. Es geht ihm einfach gut. Das heißt nicht, dass er nicht Anteil nimmt an den Dingen, die geschehen. Dass ihm das egal ist. Aber die Dinge, die geschehen, bringen ihn nicht runter, die bringen ihn nicht aus seiner Zuversicht, die bringen ihn nicht aus seiner Siegesgewissheit. Er ist für alles Böse und Negative vollkommen unantastbar. Das ist der Sieg Jesu über die Finsternis. Weil sein Tod und seine Auferstehung ist etwas absolut Einmaliges und Unvergleichliches. Da sind Welten zwischen der Auferstehung von Lazarus und der Auferstehung Jesu. Weil Lazarus, als er aus dem Grab kam und auferstanden ist, das war nur ein Aufschub. Und der Tag würde kommen, er muss wieder zurück ins Grab. Als Jesus auferstanden ist aus den Toten, war der Tod nicht mehr das, was er früher war. Und Jesus muss nie wieder zurück. Und der Tod ist besiegt. Der Tod ist unter seinen Füßen. Der Tod ist eine Person, weißt du das? Deswegen wird der Teufel und der Tod in den Feuersee geworfen. So das Mittelalter, wo sie den Tod dargestellt haben als einen Sensemann, die waren dichter dran an der Wahrheit als wir heute. Der Tod ist nicht ein physischer Zustand. Der Tod ist eine Person. Und der Tod ist besiegt und Jesus hat die Macht des Todes zunichte gemacht durch seine Auferstehung. Und wie hat er das getan? Das ist das großartige, wunderbare Geheimnis, das das Wort Gottes uns bringt. Und vor allen Dingen, was hat das mit mir zu tun? Es heißt im Hebräer Kapitel 12, er hat für uns alle den Tod geschmeckt. Wie verstehst du das? Was heißt das? Was ist überhaupt für dich Tod? Hast du eine biblische Sicht oder hast du eine materialistisch-weltliche Sicht, die einfach sagt, ja, Tod ist Tod, dann bin ich nicht mehr da oder ich schlafe oder es gibt mich nicht mehr. Ist das, was die Bibel von Tod redet? Denk an die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. Da ist eine Situation, wo Jesus den Vorhang ein bisschen beiseite zieht und wo Jesus uns hineinschauen lässt, in was hinter dem Vorhang passiert. Und was sehen wir da? Da war der arme Lazarus und da war der Reiche und beide sterben. Und der eine kommt in das, was die Bibel nennt, Abrahams Schoß. Und der andere kommt in Hades. Das ist das Totenreich, das ist das Vorzimmer der Hölle. Das ist das Vorzimmer der ewig Verdammten. Während Abrahams Schoß ist das Vorzimmer für Himmel. So, der arme Lazarus kam da nicht hinein, weil er arm war, sondern weil er gottesfürchtig war. Die Botschaft ist nicht, die Reichen kommen in die Hölle und die Armen kommen in den Himmel. Das ist nicht die Botschaft. Ja? Aber doch, wir sehen, da sind Unterschiede. Und was sagt uns die Schrift dort? Was sagt Jesus uns? Dieser Lazarus, der ist gar nicht so tot, wie wir uns tot vorstellen können. Der kann sich noch erinnern, an was auf der Erde war. Der Reiche kann sich noch erinnern im Totenreich an seine armen Verwandten, die noch leben und denen noch das bevorsteht, was er jetzt schon durchmachen muss. Schon der Hades war ein Ort der Qual. Das war nicht das Endgericht Gottes, aber es war schon ein Ort der Qual, weil es die enge Gemeinschaft mit Satan war. Er ist der Herr des Todes. Und enge Gemeinschaft zu haben mit dem Teufel heißt, Qual zu haben, Bedrückung zu haben, Not zu haben und Finsternis zu haben und all das andere. Und dieser Reiche konnte sich erinnern, er hatte sogar noch Mitleid mit seinen Verwandten. Und er bat Lazarus, etwas zu tun. So, die waren nicht so tot, wie wir uns tot vorstellen können. Die hatten keinen Körper mehr, aber die sind als Person immer noch existent gewesen. Ihr Verstand hat immer noch funktioniert, ihre Erinnerung hat funktioniert, sogar noch ein Mitgefühl war da. Sie konnten sich erinnern, sie konnten sprechen, sie konnten genau verstehen, in welcher Situation sie waren. So, sie waren nicht tot im Sinne von Klappe zu, dunkel, schweigen und irgendwie ausgelöscht. Menschen sind geistliche Wesen, die anders als Gott einen Anfang haben, aber kein Ende haben. Wir sind geistliche Wesen, wir sind von Gott geschaffen und kein von Gott geschaffenes Wesen, kein Engel und kein Mensch hat ein Ende. Und entweder wir verbringen die Ewigkeit in der Verdammnis, im Feuersee, oder wir verbringen die Ewigkeit bei Gott und mit ihm zusammen. Das ist, was die Bibel lehrt, aber dass eine Existenz ausgelöscht wird, das wünschen sich viele, aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Eine Existenz wird niemals ausgelöscht. Wir leben. Ewigkeit ist nicht ein Zeitbegriff von ganz schön lange oder so. Ewigkeit ist ein Qualitätsbegriff, nämlich diese Freiheit und diesen Genuss und diese Erbauung und diese Herrlichkeit in Gott zu haben. Das ist die Ewigkeit, zu der wir gerufen sind. Es ist kein Zeitbegriff. So hier ist eine völlig andere Situation oder eine völlig andere Beschreibung von Tod, als wie wir uns das vorstellen. Apostelgeschichte 2,27 hier kommt ein Zitat von David. Du wirst meine Seele nicht im Totenreich lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eide verheißen hatte, aus der Frucht seiner Lenden einen auf seinen Thron zu setzen, hat er in dieser Voraussicht von der Auferstehung Christi geredet, dass seine Seele nicht, die Seele von Christus, nicht im Totenreich gelassen werde, noch sein Fleisch die Verwesung sehe. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Und ein bisschen davor, mit Vers 24, eine ganz wichtige Passage, die von der Auferweckung Christi spricht. Den, nämlich Jesus, hat Gott auferweckt, jetzt hör genau zu, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn unmöglich war, dass er von ihm behalten würde. Die Schlüsselworte hier ist Wehen des Todes und Behalten. Die Bibel spricht von Wehen oder andere Möglichkeit, dasselbe zu besetzen, heißt Schmerzen. Von den Wehen, von den Schmerzen des Todes. Das ist nicht die Qual der Marter und der Folterung und die letzten Minuten von Jesus am Kreuz. Er redet nicht von dem, wie wir gleich sehen werden. Er redet nicht von dem, sondern er redet von dem, was Jesus durchgemacht hat, nachdem er den letzten Atemzug vollbracht hat oder ausgehaucht hat und gesagt hat, es ist vollbracht und verschied. Er hat für uns alle den Tod geschmeckt. Was heißt das? Er hat für uns etwas durchgemacht, was wir eigentlich bekommen müssten, was wir verdienen. Was ist der Tod? In biblischer Sicht ist ewige Trennung von Gott. Das ist die biblische Definition von Tod. Für ewig getrennt zu sein von Gott, völlig separiert zu sein, ohne irgendeinen Kontakt zu haben zu Gott, in völliger Finsternis und Schmerzen und Einsamkeit zu sein, das ist Tod nach der Definition der Bibel. Und das verdienen die Menschen. Und das hat Jesus für uns geschmeckt. Dieser gewaltige Austausch am Kreuz. Er hat die Strafe, die wir verdient haben, genommen, damit wir Frieden haben können. Er hat die Krankheit genommen, mit der wir geplagt waren, damit wir Heilung haben können. Er hat die Gottesferne geschmeckt, damit wir für immer mit Gott versöhnt und vereint sein können. Er hat den Fluch auf sich genommen, damit wir den Segen haben können. Ein Austausch ist am Kreuz passiert. Er, so sagt es Paulus ganz deutlich, er wurde für uns zur Sünde. Und dann kommen die ganz Klugen und sagen, ja, aber was Paulus sagen wollte, er wurde das Sündopfer. Paulus war nicht verwirrt, er wusste ganz genau den Unterschied zwischen Sünde und Sündopfer. Und er sagt, Jesus wurde uns zur Sünde. Das ist, was schon Johannes am Anfang gesagt hat. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegträgt. Er nimmt die Sünden der Welt auf sich und trägt sie weg. Wann hat Jesus die Sünden der Welt auf sich genommen, als er am Kreuz war? Es ging um viel, viel mehr und viel, viel Dramatischeres als um die Schmerzen am Kreuz. Es ging um die Strafe der Sünde und das ist die Trennung von Gott. Und er sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist, was ich persönlich glaube. Und die Schrift deckt diese Überzeugung. In diesem Moment, Jesus nahm buchstäblich die Sünde der Welt auf sich und hat die Konsequenzen der Sünde am eigenen Leib erlebt. Trennung von Gott. Und darum hat er aufgeschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der entscheidende Punkt der Erlösung, den man nicht im Himmel üben konnte. Das konnte man nicht vorher üben. So, Jesus hatte keine Ahnung, was es bedeutet, auf einmal vom Vater getrennt zu sein. Der Vater hat sich abgewandt in dem Moment, als Jesus freiwillig, nicht es wurde ihm nicht aufgezwungen, aufgedrückt wie die Dornenkrone, freiwillig, er hat die Sünde der Welt auf sich genommen. Er wurde zur Sünde und damit automatisch absolut abgeschnitten und getrennt von der Gemeinschaft mit Gott und geworfen in die äußerste Finsternis. Es gibt einen Bibelausleger, der heißt Rinecker, und der hat die Studienbibel, Elberfelder Studienbibel verfasst, also die Kommentare dazu. Und hört zu, was er zu Epheser 4,9 zu sagen hat, wo es heißt, dass Jesus hinabgefahren ist in die Tiefe. Hört zu, was Rinecker sagt. Kein Mensch auf Erden ist so tief gedemütigt als er, auf das Wort Pauli, er ist hinuntergefahren, festbestünde und wahr bliebe. Denn er hat sich, Jesus, hat sich am allertiefsten heruntergelassen, unter das Gesetz, unter den Teufel, unter den Tod, unter die Sünde, unter die Hölle. Das ist, meine ich, die letzte, unterste Tiefe. Das ist nicht GDS Kenneth Hagin, das ist Rinecker. Ich weiß nicht, ob du schon diese ganzen Gerüchte gehört hast über GDS, liest, was die Bibel sagt. Hör nicht auf die irgendwelche Strohmänner aufbauen, sagen, der Henkel, der lehrt ja GDS, ist ja furchtbar. Ich lehre, was das Wort Gottes sagt und du hast anzunehmen, was das Wort Gottes zu sagen hat. Halleluja. Apostelgeschichte 13. Wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott dieselbe, diese Verheißung uns erfüllt hat, ihren Kindern, indem er Jesus erweckte. Wie auch in dem zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wann wurde diese Verheißung erfüllt? Als Gott Jesus erweckt hat. Was heißt, Gott hat Jesus erweckt? Jesus war im Tod, getrennt vom Vater, war unter der Gewalt des Todes. Sagst, das habe ich aber noch nie gehört. Dann liest Römer 6, Vers 9. Dort heißt es von Jesus, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Was bedeutet das? Lass Worte Worte sein. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Wenn jemand, der sagt, weißt du was, ich fahre nicht mehr nach Mallorca. Was weißt du dann? Ja, wieso? Hat es dir da nicht gefallen? Ja, keine Ahnung. Wieso, keine Ahnung? Ja, weil ich war noch nie da. Ja, hallo, pass auf, wenn du noch nie da warst, darfst du nicht sagen, ich fahre nicht mehr nach Mallorca. Wenn du mir sagst, ich fahre nicht mehr nach Mallorca, muss ich schließen, wenn Logik Logik ist, wenn Wahrheit Wahrheit ist, dass du mindestens einmal da warst und jetzt Gründe hast, nicht mehr hinzufahren. Du musst da gewesen sein, sonst kannst du nicht sagen, du fährst nicht mehr dahin. Wenn das Wort Gottes sagt, der Tod herrscht nicht mehr über Jesus, dann muss es einen Moment gegeben haben, wo der Tod, sprich der Teufel, geherrscht hat über Jesus. Ist das logisch? Ist das vernünftig? Oder drücke ich jetzt was rein und mache jetzt hier irgendwie einen komischen Sprung und verlasse den Text und bringe eine mysteriöse Theorie? Das ist, was das Wort sagt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und wann wurde die Macht des Todes über Jesus gebrochen? Als er auferweckt wurde. Nirgendwo steht, Jesus hat sich selber auferweckt. Sondern immer ist es im Passiv, er wurde auferweckt. Und als er auferweckt wurde, wurde dieses Wort erfüllt. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das redet nicht von der Zeit 9 Monate vor Bethlehem. Das redet von dem Moment, als Jesus auferweckt wurde von den Toten. Und was bedeutet das? Die Macht des Todes wurde über ihm gebrochen. Es war unmöglich, dass Jesus von ihm vom Tod behalten wurde. Dieses Wort behalten bedeutet im Griechischen etwas beherrschen, sich einer Sache oder Person bemächtigen, etwas ergreifen, mit Gewaltanwendung in Besitz nehmen, festnehmen, gefangen nehmen. Das ist, was dieses Wort behalten bedeutet. Es war nicht möglich, dass er vom Tod behalten wurde. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Oh, Halleluja, was für eine wunderbare Wahrheit. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Dasselbe sagt Jesus in Offenbarung Kapitel 1. Johannes beschreibt, als ich ihn sah, Vers 17, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Was meint Jesus? Ich lag 3 Tage im Grab, hab nicht geatmet und ich war nicht existent. Ist das, was er sagt? Diese Art von Tod gibt es nicht in der Bibel. Wir müssen endlich einmal die Dinge des Lebens anschauen, wie die Bibel sie anschaut. Das ist eine westlich-materialistische, diesseitige Sicht vom Leben, die mit den biblischen Realitäten nichts zu tun hat. Nachdem Menschen physisch sterben, geht etwas mit ihnen vor. Und das Leben geht weiter, aber auf einer völlig anderen Ebene. Das ist, was die Bibel sagt. So, Jesus sagt, ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. So durch seine Auferweckung hat Jesus dem Tod die Macht genommen, hat die Schlüssel ihm abgenommen. Schlüssel ist ein Begriff für Autorität. Ja. So kannst du dir vorstellen, wie ungemütlich dem Teufel ist. Nicht mal seine eigene Haustür kann er abschließen. Jesus kann reinkommen, wann immer er will. Und er tut das durch die Gemeinde. Wir machen Beute und wir entreißen dem Feind seine Gefangenen und bringen sie ans Licht und bringen sie ans Leben. Wie Jesus gesagt hat zu Lazarus, als er ihn herausgute, jetzt wickelt ihm die Binden ab. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Wir holen Menschen aus dem Tod ins Leben, weil wir das erlebt haben. Johannes 5, Vers 24, dort heißt es, wer mein Wort, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist, ich sag mal in Klammern bereits, vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Lass uns noch einmal zu Epheser 1 gehen und dort sehen wir etwas ganz, ganz, ganz Spannendes. Ich habe euch diese Passage vorgelesen, Vers 20, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Und jetzt gehen wir mal weiter zu Kapitel 2. Und ich weiß nicht, ob du dich schon gefragt hast, was da passiert ist, auf einmal mit der Bibelübersetzung. Nach der Elberfelder fängt es so an, Vers 1, Kapitel 2, Vers 1. Auch euch, in Klammern, hat er auferweckt, Klammer zu, die ihr tot wart in den Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft des Geistes, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Auch euch. Warum hat er auferweckt in spitzen Klammern? Weil es da nicht steht. Ja, warum steht es denn da nicht? Und wenn es da nicht steht, warum ist es dann da geschrieben? Damit dieser Satz Sinn macht. Es ist eine von Vers 15 an ein gewaltiges Satzgebilde, ein Satzgebirge. Und dieser Passage hier ab Vers 20 hat nur ein einziges Verb. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und auch euch. Als Christus auferweckt wurde, wurden wir auferweckt. Seine Auferweckung ist unsere Auferweckung. Wir sind zusammen mit ihm lebendig gemacht worden. Das ist, was die gewaltige Offenbarung ist. Und die kommt auch im Klartext dann nochmal in Kapitel 2 hervor. Und dort heißt es, Vers 5, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt. Zusammen mit bedeutet dieses Wort. Zusammen mit Christus auferweckt. Und zusammen mit Christus mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Deswegen ist die Auferweckung so wichtig, weil die Auferweckung Jesu ist unsere Auferweckung. Und das ist nichts anderes als das, was Paulus an anderen Stellen beschreibt, als die neue Geburt. Wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der Tod liegt hinter uns. Wir werden den Sensenmann nicht treffen. Paulus sagt, wenn wir hier sterben, im nächsten Augenblick sind wir im Geist beim Herrn. Selbst wenn Jesus noch nicht wiedergekommen ist, im nächsten Augenblick bist du beim Herrn. Dann irgendwann kommt Jesus wieder und dann kriegst du auch noch deinen neuen Leib, den Geistleib, der dieselben Eigenschaften hat wie Jesus. Eine wunderbare Einrichtung, mit der du gleichzeitig im Geist und im Physischen operieren kannst. Ja? Und nicht mit den Naturgesetzen unterworfen bist. Und deswegen kannst du dann wie Jesus durch Wände gehen. Ja? Das ist, was Jesus konnte. Nirgendwo lesen wir, vor Ostern, vor der Auferstehung, konnte Jesus durch Wände gehen. Nirgendwo. Wenn das geschrieben würde, das wäre dummes Zeug und würde uns Fragen aufwerfen lassen an der ganzen Geschichte. Ja? Und dann wäre es ein falsches Evangelium. Weil erst mit der Auferstehung. Und was ist Auferstehung? Auferstehung ist die unvermeidbare Folge der Auferweckung. Weil Jesus den Tod überwunden hat, weil er herausgekommen ist aus den Ketten der Finsternis, konnte er dann zurückgehen in den Garten nach Gethsemane und den Leichnam abholen. Klingt makaber, aber das ist genau das, was ich beschreiben will. Er schlüpfte als neues geistgewirktes Geistleben, Lebewesen in diesen Körper und der wurde augenblicklich lebendig. Und zwar nicht nur lebendig in dem Sinne wie Lazarus, sondern dieser Leib war ohne Verrottung und ohne Alter und ohne Verschleiß. Und mit diesem selben Leib sitzt er heute auf dem Thron. Ein Mensch sitzt auf dem Thron mit den Wundmalen in der Hand und in der Seite. Er sitzt auf dem Thron und für immer sollte das jemals der Fall sein. Das ist jetzt menschlich gesprochen. Du bist in aller Ewigkeit dort oben in Anbetung und irgendwann denkst du, verdiene ich überhaupt herzukommen? Ich meine, was habe ich für eine Vergangenheit? Ja, du schaust Jesus an und du siehst die Wundmalen in seinen Händen. Du bist da, weil Jesus für dich den Platz im Gericht eingenommen hat. Und diese Wundmale in aller Ewigkeit werden dich erinnern. Da sitzt ein Mann von ungefähr 1,75 bis 1,85 auf dem Thron. Ein Mensch sitzt auf dem Thron. Das ist das Geniale. Das war vorher nicht der Fall. Jetzt sitzt ein Mensch auf dem Thron, so wie du und ich, aber mit einem anderen Leib. Und du bist in derselben Art und Weise ihm begegnet. Und in diesem Leib leben, diesem Geistleib. Und Jesus konnte den Leichnam abholen, weil er lebendig gemacht wurde. Verstehst du jetzt, dass da ein Unterschied ist zwischen Auferweckung und Auferstehung? Auferstehung ist, was Ostermorgen passiert ist und was dann Maria und dann nachher Petrus und die anderen dann erlebt haben, was die Jünger gesehen haben, den Auferstandenen. Aber er konnte nur deswegen auferstehen, weil er auferweckt wurde, weil die Fesseln des Todes, die Schmerzen des Todes aufgelöst wurden und er eine neue Schöpfung wurde. Heute habe ich dich gezeugt. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und wir sind zusammen mit ihm auferweckt worden. Weil nirgendwo haben wir eine Andeutung, dass wir mit Christus auferstanden sind. Das wäre dummes Zeug. Das würde bedeuten, Christus ist schon wiedergekommen. Du hast nicht den neuen Leib bis jetzt. Ist jemand anderer Meinung? Okay, weil du wirst müde, du wirst erschöpft. Das sind alles Beweise. Du bist noch in deinem alten Leib. Ja? Jesus wird nicht müde. Jesus ist nicht erschöpft. Ja? Jesus muss nicht ein Nickerchen machen mittags. Ja? Er ist fit und leistungsfähig und dynamisch. Halleluja. So, wir sind nicht mit Christus auferstanden, wir sind mit Christus auferweckt. Und diese Passage ist die einzige Passage, wird auch noch in Kolosser 2 nochmal mit etwas anderen Worten wiederholt, aber vom Prinzip das Gleiche. Die gibt dir Verständnis, was es heißt, dass du eine neue Schöpfung bist. In dir ist eine Revolution passiert. Was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Weil etwas von Gott, was nicht dem Tod unterworfen ist, was nicht sich beugen muss vor dem Teufel, ist in dir neu geworden. Und weil das in dir ist und wenn du daran glaubst und lernst, das anzuwenden, deswegen kannst du überwinden. Verstehst du jetzt, warum es ein Trost ist, dass Jesus die Welt überwunden hat? Weil Jesus die Welt überwunden hat, kannst du die Welt überwinden. Weil dieses Auferstehungsleben, dieses Leben der Herrschaft, dieses Leben, das sich nicht beugen muss vor Entmutigung und vor Hoffnungslosigkeit und vor Bedrückung, dieses Leben ist jetzt in dir. Darum heißt es, der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist. Und alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Du überwindest nicht die Welt, weil du so tapfer und so mutig bist und weil du jahrzehntelang geübt hast und jetzt bist du reif und stark und mündig. Du überwindest die Welt Kraft deines Status, nicht deiner geistlichen Verdienste. Weil du Kind Gottes bist, hast du etwas in dir und du kannst die Welt überwinden. Das ist, was uns geschenkt worden ist. Da ist etwas vom Himmel in dir. Und dieses vom Himmel in dir nennt man den neuen Geist. Und dieser Geist ist aus Gott. Und was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und du kannst jetzt überwinden, weil das in dir ist. Und du kannst, wenn es darauf ankommt, dem Teufel mutig entgegentreten und sagen, der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Der in mir hat dich besiegt am Kreuz. Der in mir hat dich überwunden. Und er ist bereit, jederzeit aus mir heraus hervorzukommen. Möchtest du ihn nochmal treffen? So, wir verstecken uns nicht, sondern wir gehen mutig voran in die Konfrontation. Der in mir ist, ist größer. Nicht wir, nicht, das hat nichts mit Lautstärke zu tun, das hat nicht mit Teufel anschreien zu tun, es hat etwas mit Bewusstsein zu tun, wer du bist und was du hast und was in dir hineingelegt worden ist. Verstehst du das? Ja? Manche Christen, die diese Dinge nicht verstehen und gucken das bei anderen ab, sie denken, man muss schreien, um irgendwie Autorität zu beweisen über den Teufel. Und sie versuchen zu schreien, um sich oder andere oder den Teufel zu beweisen, sie haben Autorität. Das ist so sinnlos. Autorität kommt aus Glauben. Aus Gewissheit, aus Identität. Ich habe den, der größer ist als der in der Welt ist, in mir. Er hat den Teufel besiegt und er ist in mir. Und er ist die Kraft meines Lebens. Und weil er in mir ist, kann ich dem Teufel entgegenkommen. Deswegen heißt es, nicht nur widersteht dem Teufel, so flieht er von uns, sondern Petrus sagt, dem widersteht standhaft im Glauben. Im Glauben an was? Im Glauben an was Jesus getan hat und im Glauben an was mit dir durch das Kreuzesgeschehen passiert worden ist. Und du sagst ja, wie soll ich das verstehen? Vor 2000 Jahren soll an mir was passiert sein und da gab es mich noch gar nicht. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich bemühe mich nicht mehr, das zu verstehen, sondern ich nehme es als eine Tatsache. Ich bin mit Christus gestorben. Ich bin auferweckt zu einem neuen Leben. Und so wie Christus auferweckt worden ist, so lebe ich jetzt in diesem Bereich der Herrlichkeit. Das ist, was das Wort sagt. Und wie Gott das hingekriegt hat, mich, den es noch gar nicht gegeben hat, mein Pass sagt 1953 geboren, ja, wie das möglich ist, dass er an mir handeln konnte, wo ich überhaupt noch nicht auf der Bildfläche war, das ist sein Problem. Und ich versuche nicht mit meinem Spatzenhirn das zu lösen, sondern ich nehme an, was das Wort Gottes sagt. Ich bin mit Christus auferweckt. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich lebe mit ihm. Seine Auferweckung ist meine Auferweckung. Sein Sieg ist mein Sieg. Das ist eine Tatsache, die glaube ich. Und das wird heute so wenig verkündigt. Römer 6 wird nicht mehr verkündigt. Und darum sehen wir, wie Christen in Sünde gebunden sind und nicht herauskommen, weil sie nicht verstehen, der Sieg über Sünde beginnt nicht, indem man strampelt und versucht, sich loszumachen. Der Sieg über Sünde beginnt, indem ich verstehe, was mit mir passiert ist. Und ich bin eine neue Schöpfung. Und ich will jetzt Gott dienen. Und in mir ist das Leben. Und in mir ist die Kraft der Auferstehung. Und deswegen kann ich jetzt im Glauben Schritte gehen. Und deswegen bestätigt Gott meine Schritte und meine Entscheidungen. Und deswegen sehe ich Sieg. Und das Maß meiner Vollmacht steigt, indem ich das anwende, was mir Gott gegeben hat. Das ist der Weg hinein. Das allererste, was wir brauchen, ist, stark zu werden in der Macht seiner Stärke. Das ist das allererste, bevor Paulus anfängt, über die einzelnen Ausrüstungsgegenstände der Waffenrüstung zu sprechen. Er sagt, werdet stark in der Macht seiner Stärke. Und das heißt, erkennt durch den Geist erweist und Offenbarung, was es bedeutet, dass ihr eine neue Schöpfung seid, dass ihr aus Gott geboren seid, dass Überwinderkraft in euch hineingelegt worden ist. Erkennt das und in dem Maße, wo wir es erkennen, kommen wir in Ermutigung und können sagen, jetzt kann ich Nein sagen, jetzt kann ich widerstehen, jetzt kann ich überwinden, jetzt kann ich konfrontieren und ich kann siegreich sein und kann dem Feind entgegentreten und musste mir auf der Flucht sein. Sondern ich bin jetzt in der Offensive, weil der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Halleluja. So, mein Rat ist, nimm diese Schriftstellen, vielleicht habe ich noch manche vergessen, aber wie gesagt, ihr könnt das Konzept bekommen. Schau das in deiner eigenen Bibel an und dann bete das, bis es Klick macht. Bete um Offenbarung, sag, Herr, nimm den Schleier weg, lass mich erkennen. Und Herr, ich bete, dass du den Geist der Weisheit und der Offenbarung schenkst und dass wir begreifen, was das bedeutet, dass wir mit Christus auferweckt sind, hoch über jede Macht der Finsternis, versetzt worden sind in himmlische Örter und von oben herab Kraft unserer Autorität und unserer Position jetzt über den Feind herrschen können. Hilf uns allen, das zu verstehen, Herr. Hilf uns aus unseren fruchtlosen Bemühungen, wo wir versuchen, mit Willenskraft uns die Ketten der Sünde irgendwie abzureißen, wo wir versuchen, in eigener Entschiedenheit und eigener Kraft irgendwas zu verbringen. Hilf uns stattdessen, diesen Weg zu suchen, der Offenbarung und der neuen Identität und der Sicherheit, wer wir sind in Christus, als solche, denen Autorität über den Feind gegeben wurde, weil wir Erbe sind dessen, was Jesus für uns getan hat. Hilf uns, das zu verstehen und das anzuwenden und zeig uns, wie das praktisch geht. Und wir danken dir, du wunderbarer Gott. Halleluja. Amen. 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 Amen.